Markus 6 ist unser Text, der uns heute beschäftigt. Ihr könnt das in euren Bibeln aufschlagen, Neues Testament, zweites Buch, oder an der Wand mitlesen. Wir werden nicht in einem durch den Text lesen, sondern Vers für Vers. Und ich lese die ersten drei Verse aus Markus Evangelium, Kapitel 6. Und das heißt dort, und Jesus ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgen ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus kommt gerade in seine Vaterstadt zurück. Er kommt nach Nazareth, dort, wo er aufgewachsen ist. Nicht dort, wo er geboren wurde, aber dort, wo er aufgewachsen ist. Und wer kommt eigentlich nicht aus Emmendingen? Mal die Hand heben. Gegenprobe. Wer kommt aus Emmendingen? Also Emmendingen und Umgebung. Ehrlich? Nee, du nicht. Ich meine gebürtig. Also wer kommt hier aus der Ecke? Ihr seid in der Unterzahl. Ja. Also ihr könnt jetzt den Text nicht so mitfühlen, aber der Rest schon. Ja, ich weiß nicht, was ihr damit verbindet, wenn ihr nach Hause geht. Wir freuen uns, wenn wir nach Hause fahren können. Also natürlich ist Emmendingen unser neues Zuhause, aber wenn wir in unsere Vaterstadt, in unsere Heimat fahren können und dort unsere Familien besuchen können, Menschen treffen können, die wir in unser Herz geschlossen haben und Gemeinschaft mit ihnen haben können, Erinnerungen hochleben lassen können und einfach Zeit miteinander verbringen können. Und Jesus macht genau das. Er macht quasi einen Heimaturlaub. Er geht mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden, geht er zurück in seine Heimat Nazareth. Und es ist nicht so, als wenn du jetzt vielleicht, keine Ahnung, nach Hannover oder so fahren würdest. Nazareth ist ein ziemlich kleines Kaff. Zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, kannte man sich in Nazareth. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ungefähr unter 500 Leute in Nazareth gewohnt haben. Und es war nicht so wie heutzutage, dass man viel unterwegs ist. Die älteren Geschwister unter uns kennen das noch, dass man im Alltag eigentlich einen sehr geringen Radius hatte. Wenn man hier ein bisschen auf dem Land gewohnt hat, dann, dass man mal nach Emmendingen gekommen ist, in die Innenstadt, ja, wo das Leben pulsiert. Das war, wie oft war das im Jahr? Konnte man an der Hand abzählen, wie oft das passiert ist. Für uns ist es normal, dass wir ins Auto steigen oder in den Bus oder in die Bahn und Kilometer hinlegen. Und dort kannte man sich. Man hat gemeinsam gelebt. Und jeder kannte Jesus. Jesus ist dort knapp 30 Jahre aufgewachsen, also ungefähr so alt, wie ich jetzt bin. Hat mehr oder weniger sein Leben in Nazareth verbracht. Und bei 500 Leuten, ja, Mundingen ist größer als Nazareth. Also, wenn der kommt, jeder, ach ja, das ist Jesus. Jeder kannte Jesus und Jesus kannte jeden. Und das ist auch schon das Hauptproblem unseres Textes. Sie haben ihn gekannt. Sie wussten, wer das ist. Wer daherkommt und jetzt anfängt, so wie ich jetzt hier, zu predigen. Und sie haben viel von ihm gehört, was er so macht und dass er Wunder tun kann. Und sie haben Jesus gekannt und das war ihr Problem. Den kennen wir doch. Und sie haben gewusst, was ist das für ein Mann? Das ist kein Rabbi, das ist kein Meister, das ist kein Theologe. Das ist jemand, der nicht studiert hat. Jemand, der ist von uns, der kommt aus dem gleichen Kaff wie wir. Der kann nichts Besonderes sein. Sie haben ihn sozusagen festgehalten in ihrer Sicht und wollten auch nicht akzeptieren, dass er mehr ist, als er von sich gibt. Er ist doch genauso unprivilegiert wie wir. Er kommt aus der gleichen Gosse, sage ich mal, so wie wir. Er hat keine theologische Ausbildung. Er ist nur ein Handwerker. Nur ein Handwerker. Mehr nicht. Was spielt er sich hier auf? Und fängt hier an zu erzählen. Das, was sie ihm eigentlich vorwerfen, ist, eigentlich ist Jesus für das, was er machen möchte. Im Auftrag Gottes, Menschen zu begegnen. Völlig unqualifiziert. Dieser Mann taugt nicht dafür, was er eigentlich vorhat. Diese Mission, diesen Auftrag, den er ausübt, dieser Mensch passt nicht zu dieser Mission. Und das Interessante ist, diese Leute hatten alle Antworten auf Jesus. Sie konnten alles runterrattern, aber sie waren nicht bereit, Jesus mit neuen Augen zu sehen und eine neue Offenbarung von ihm zu empfangen. Und so geht es auch Menschen hier in Deutschland. Wir sind nicht Nazareth, wir sind Emmending, aber so viele kennen die Fakten über Jesus. Aber sie können nicht akzeptieren, dass er der ist, für den er sich ausgibt. Dass er der Sohn Gottes ist und dass er einen Anspruch hat auf dein Leben. Dass er in dein Leben hineinwirken möchte. Und so können wir alle Dinge auflisten über Jesus, die wir von den Fakten her kennen. Aber wir sind nicht bereit, in eine echte Begegnung mit Jesus zu kommen. Du kannst über Jesus alles wissen, aber dennoch ganz weit weg von Jesus sein. Und unser Text zeigt uns das auch. In welcher Person sprechen sie mit diesem Mann, mit diesem Zimmermann? Sie sprechen immer von der dritten Person. Sie sprechen nicht, Jesus, du bist doch Zimmermann. Jesus, lass uns mal reden. Wir sehen in diesem Text eine ungeheure Distanz zu diesem Jesus, dass sie nur über ihn reden, aber nicht mit ihm reden. Und sie haben überhaupt keine Ahnung, dass sie es gerade mit dem Wort Gottes persönlich zu tun haben, der dort gerade predigt und erzählt. Und sie haben keinen Schimmer, das Wort Gottes in Menschengestalt braucht keinen Theologieabschluss, braucht keine Ausbildung, um den Menschen zu dienen und ihnen zu helfen. Und das, was sie hier sagen, sagt gar nicht so viel über Jesus aus, sondern eher über ihr eigenes Herz. Unsere Redeweise offenbart, zeigt, was in unserem Herzen ist. So wie du redest, das zeigt, was in dir ist. Wenn du dich für eine gute Person hältst, moralisch einwandfrei und denkst, eigentlich bin ich ganz in Ordnung, ich bin ein gerechter Typ, mir kann niemand was anhaben und eigentlich würde mich Gott eigentlich auch ganz klasse finden. Check mal, wie du sprichst. Was kommt aus deinem Mund heraus? Und Jesus sagt, das, was aus deinem Mund herauskommt, das kommt aus deiner Kammer des Herzens. Direkt aus deinem Herzen kommen deine Gedanken und deine Worte und deine Taten. Schau nur an, was du tust und was du redest, wie du über andere Menschen denkst. Und das, was diese Menschen hier über Jesus sagen, sagt ganz viel über sie. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Es heißt, sie haben Anstoß an ihn genommen. Das griechische Wort, was hier steht, ist Skandalon. Ihr kennt das Wort auch im Deutschen. Es ist ein Skandal. Es ist skandalös, wenn wir uns diese Person anschauen. Wir wollen nicht mit dieser Person in Verbindung gebracht werden, auch wenn er, und das ist interessant, sie beschreiben Jesus als unglaublich weise. Also wer möchte nicht mit einer weisen Person zusammen sein, um von ihr zu lernen, um Rat zu bekommen in schwierigen Situationen? Sie reden von diesem Jesus als jemand, der Wunder tun kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in Krisen stecke, möchte ich gerne ein Wunder haben, oder? Und dann, wenn ich weiß, da kann jemand Wunder tun, dann gehe ich doch zu ihm. Und sie wissen das alles, aber distanzieren sich von ihm und sagen, ich möchte mit diesem Jesus nicht in Verbindung gebracht werden, weil das, wofür er steht, wenn mein Name mit ihm in Verbindung gebracht wird, dafür schäme ich mich. Das ist mir irgendwie peinlich. Ich will das nicht, ich nehme Anstoß an ihm, obwohl er so faszinierend ist auf der einen Seite, aber ich möchte ihn nicht zu nah dran kommen lassen. Es ist okay, dass ich seine Familie kenne, dass er in meiner Stadt gelebt hat, aber in eine richtige Begegnung mit ihm möchte ich nicht kommen. Und so geht es einigen hier. Sie wissen ganz viel, ihnen wurde ganz viel erzählt über diesen Jesus. Aber sie trauen sich nicht, in eine echte Verbindung mit ihm zu kommen, auf Tuchfühlung zu gehen und ihm wirklich von Angesicht zu Angesicht die Dinge zu sagen im Gebet. Selber zu beten, selber das Gespräch zu führen, die Punkte, die einem stören, die einem schwierig vorkommen, in Anbetracht Jesu, auch hinzugehen und mit ihm darüber zu reden. Stattdessen labern wir ganz viel und denken, wir haben alles im Griff. Aber in Wahrheit kommt Jesus in seiner Stadt, wenn es ihm ungefähr so wie mir geht, wenn ich in meine Heimat komme, dann möchte ich meine Beziehungen pflegen, die da waren. Und stattdessen erlebt er nur, dass alle über ihn tuscheln, alle über ihn reden und sagen, mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Ich schäme mich für ihn. Irgendwie ist es mir peinlich, in Verbindung gebracht zu werden. Ich frage dich, wie redest du in deinem Alltag über Jesus? Wie geht es dir, wenn du an Jesus denkst? Nicht hier, wo wir hier sitzen und alle fromm sind. Und wo Christ sein Programm auf der Wand ist. Sondern wenn du hier rausgehst, wenn du bei deinen Kollegen bist, wenn du vielleicht bei deiner Familie, die Jesus nicht kennt, wenn du mit ihnen zusammen bist, wenn du in der Schule bist, wenn du auf der Arbeit bist, wenn du in der Bahn bist. Was passiert, wenn das Gespräch über den Glauben auf einmal losgeht? Wenn auf einmal die Frage aufkommt, wie stehst du eigentlich zu Gott? Wie stehst du eigentlich zu Jesus? Hast du dann immer die Freiheit zu sagen, ich glaube an Jesus Christus und der ist das Wichtigste in meinem Leben und ich schäme mich nicht dafür, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden? Oder geht es dir so, dass du in solchen Momenten eher Feigheit spürst? Ich möchte höchstens über Gott, lass uns über Gott reden, aber so Gott ist, das ist noch so unkonkret. Da kann irgendwie jeder was mit anfangen. Und es gibt auch Christen. Ich erlebe das auch in Emmendingen. Ich habe das auch schon hier in unserer Gemeinde erlebt, dass sehr gerne über Gott gesprochen wird, aber nie der Name Jesus in den Mund genommen wird. Und ich habe das Gefühl, es ist genauso wie hier in Nazareth, dass man sich irgendwie schämt um Jesu Willen. Warum ist das so bei uns? Ich sage das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Ich kenne das selber. Ich kenne selber die Situation, wo ich denke, das mit Jesus lässt es jetzt lieber sein. Führ das Gespräch auf irgendwie philosophische Themen über Gott und die Existenz Gottes und so weiter und so fort, wo du irgendwie vielleicht noch ein bisschen klug wirken kannst. Aber zu sagen, ich habe eine Beziehung mit Jesus Christus und er ist für mich am Kreuz gestorben und ich lebe nur, weil er sein Leben hingegeben hat für mich und deswegen bin ich jetzt bereit, mein Leben für ihn hinzugeben und koste es, was es wolle, in das hinein zu investieren. Haben wir immer diesen Mut? Irgendwie gibt es dieses Moment in unserem Leben, dass wir uns für Jesus schämen, dass wir nicht in Verbindung gebracht werden möchten mit ihm. Ich kenne das besonders aus meiner Schulzeit. In meiner Schulzeit, wenn das Gespräch über Jesus aufkam oder über den Glauben, und die wussten ja, ich bin so ein Christenkind, gehe sonntags immer in den Gottesdienst, sonntags habe ich nie Zeit zum Spielen, ja, weil ich im Gottesdienst bin. Und ich kenne diese Momente, wo dann auf einmal die Schüler miteinander sprechen und dann irgendwie so eine Stimmung haben und dann so, hey Waldemar, glaubst du nicht auch an diesen Jesus? Warum wissen die das? Ist doch blöd. Und man kann sich so schwer aus dieser Situation herausnehmen. Aber ich kann mich an Situationen erinnern, dass ich so war wie diese Bewohner aus Nazareth, die dann versucht haben, irgendwie sich da rauszunehmen und sagen, ja, habt schon recht, aber lasst uns das Thema wechseln. Lasst uns nicht darüber reden. Ist mir peinlich. Ich schäme mich. Ich schäme mich nicht für mich. Ich schäme mich für Jesus. Ich nehme selber Anstoß an Jesus und sage, das, was Jesus sagt, das, was Jesus will, das ist mir zu heiß. Vers 4. Und Jesus sprach zu ihnen. Achtet, sie reden über Jesus, nicht mit ihm. Und Jesus fängt an, zu ihnen zu sprechen. Jesus ist derjenige, der das Schweigen durchbricht. Der sagt, Schluss mit dem Getuschel. Ich fange an, zu reden. Denn Reden übereinander bringt einen nicht weiter. Leute, in diesen kleinen Worten liegt für uns ein mächtiger Hinweis. Hör auf, über andere zu schwätzen, sondern rede mit ihnen. Wie viele Stunden unseres Lebens vergehen, dass wir über andere Menschen herziehen, über andere Menschen reden, anstatt uns zu trauen und auf diese Person zuzugehen und von Angesicht zu Angesicht die Sachen zu klären und zu fragen. Was haben wir zu verlieren? Was haben wir zu verlieren? Jesus spielt dieses Spiel übereinander reden nicht mit. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat gesagt, hey, habt ihr gehört? Die reden über mich. Komm, lass uns auch über die reden. Die sind doch doof, die sind assi. Macht er nicht. Weil das Thema, was gerade aktuell ist, hat nichts mit ihm und seinen Jüngern zu tun. Es hat mit den Menschen in Nazareth zu tun und ihm. Deswegen geht er zu ihnen. Und wenn du merkst, dass du in einem Konflikt mit jemand anderem bist, dann tausche keine Gebetsanliegen mit deinen Geschwistern aus. Dori, ich muss dir mal was über Galina sagen, ja? Aber nur als Gebetsanliegen, nicht zum Lästern, ja? Und dann reden wir viel, aber am Ende vergessen wir es zu beten für Galina. Wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich direkt zu Galina, schlag ein. Okay, und Jesus sprach zu ihnen, er durchbricht das Schweigen und sagt, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, also hat Ehre, wird geachtet, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Jesus nennt drei Ebenen, in denen er wie eine Art Prophet, er ist mehr als ein Prophet, ja. Er nennt drei Ebenen, wie er selber Ablehnung erfährt. Und das sind alles Ebenen, wo wir eigentlich als Menschen uns Annahme und Akzeptanz wünschen. Und er nennt diese drei Ebenen, das ist einmal die Heimat. Zurückzukommen, angesehen zu sein. Wie ich vorhin sagte, in den Erinnerungen zu schwelgen, die guten Beziehungen wieder anzuknüpfen. Also die Emmendinger können das jetzt nicht so nachvollziehen, die Einzelnen, die hier sind, aber der Rest vielleicht. Er geht aber noch einen Schritt weiter. Er sagt, in der Sippe, in der Verwandtschaft, unter den Verwandten. Also der Kreis wird krass enger. Diejenigen, die mich kennen, mit denen ich in der Regel, vor allem zu dieser Zeit, heute ist es ein bisschen anders, aber vor allem zu dieser Zeit den Großteil meiner Zeit verbracht habe. Ich kenne das auch noch bei mir, dass letzte Woche war mein Cousin hier zu Besuch und meine besten Freunde waren eigentlich meine Cousins, also meine Verwandten, ja, und meine Cousine. Wir hatten ganz viel miteinander zu tun. Mit meinen Onkels und Tanten, ich habe viele davon. Das war eine ziemlich enge Geschichte. Aber Jesus hört dort nicht auf. Er sagt, ein Prophet, so wie ich es bin, jemand, der im Auftrag Gottes unterwegs ist, der weiß, was von Gott zu tun ist, der in der Linie Gottes läuft, der erlebt, so wie ich jetzt gerade, Ablehnung in der Heimat, in der Verwandtschaft und dann geht er noch enger in dem eigenen Haus. Das bedeutet in der eigenen engsten Familie. Jesus sagt hier, ich habe Ablehnung erfahren, nicht nur in Nazareth, nicht nur unter meinen Verwandten, sondern sogar von meinen Geschwistern. Beachtet, Jesus hat Geschwister. Habt ihr es gelesen? Jesus hat Brüder, Jesus hat Schwestern. Josef und Maria haben Kinder gezeugt, ja. Auch wenn der katholische Katechismus uns etwas anderes sagen möchte, dass die Jungfrau Maria immer Jungfrau geblieben ist. Wenn man die Bibel aufmerksam liest, wird man merken, nee. Er hatte Geschwister und von denen hat er Ablehnung erfahren. Das Neue Testament sagt uns sogar, dass seine Brüder erst zum Glauben an Jesus gekommen sind, als er schon auferstanden war. Also Jesus hat krasse Ablehnung innerhalb der Familie erlebt, nur weil er Gott treu war. Ist dir das bewusst? Beachte, dass Jesus hier nicht alleine unterwegs ist. Ich habe es schon gesagt und wir haben es gelesen. Es heißt in Vers 1, dass seine Jünger ihm nachfolgten. Sehr wichtig dieser Hinweis, dass Jesus nicht ganz alleine nach Nazareth gekommen ist und wollte mal schauen, was da so los ist, hat gemerkt, die sind alle gegen mich, sogar meine Familie ist gegen mich. Ich habe hier nichts mehr zu suchen, also gehe ich. Der Text sagt uns, seine Jünger folgten ihm nach und folgen ihm auf Schritt und Tritt und sehen, was er erlebt. Und so nimmt uns Markus mit in diese Geschichte als die Jünger Jesu und schauen, was passiert dort mit Jesus. Warum ist das wichtig? Jesus führt in die Jüngerschaft, in das Training und verdeutlicht seinen Freunden, die sich um ihn scharen, dass es Kosten gibt, wenn man ihm nachfolgt und sich zu Jesus hält. Seht ihr, was mit mir hier passiert? Schaut gut hin. Achtet sehr aufmerksam darauf, was mit mir, Jesus Christus persönlich, passiert. Schaut genau hin, welche Ablehnung ich erfahre. Denn es wird in eurem Leben, wenn ihr mir nachfolgt, nicht nur Stürme geben, das hatten wir vor 3 Wochen. Es wird nicht nur Dürrezeiten geben, wo ihr ausharren müsst und standhaft sein müsst und durchhalten müsst, das hatten wir letzte Woche, sondern es wird auch unerwartete Kosten für dich geben, der Ablehnung, Ausgrenzung und Verfolgung. Und ich bin da mittendrin. So als wenn Jesus sagen würde, mit dieser Bewegung nach Nazareth, erinnert ihr euch noch an Jairus letzte Woche, der eine kranke Tochter hatte, zu Jesus gekommen ist und Hilfe wollte? Könnt ihr euch noch an ihn erinnern, wie ich mit ihm auf dem Weg war und er durchhalten musste bis zum Tod? Und ihr sollt jetzt mit mir lernen, dass ihr treu sein sollt bis zum Tod. Jesus lädt uns ein heute. Komm, folge mir nach und sterbe. Stirb, oder heißt das? Stirb. Komm, folge mir nach und stirb. Das ist doch mal eine super Einladung, oder? Also, wenn du Menschen abstoßen möchtest, dann ist es diese Einladung. Komm zu Jesus und vernichte dich selbst. Komm zu mir und du gehst in den sicheren Tod. Habt ihr noch im Ohr, was wir gesungen haben? Wir standen alle, fast alle vielleicht. Viele haben gesungen, vielleicht nicht alle. Was haben wir gesungen? Ich gehe deinen Weg, bleib, wo ich dich sehe, lauf dir hinterher. Ich höre mal auf zu singen. Herr, ich folge dir, präge mich, mein Gott, lehr mich treu zu sein, treu bis in den Tod. Wow. Das ist aber genau das, was Jesus hier vormacht. Wir haben ein ziemlich biblisches Prinzip gerade gesungen. Ist uns das bewusst? Dass es nicht nur nette Worte sind. Ach, ich habe ihn so lieb, ich würde auch für ihn sterben. Jesus verlangt es tatsächlich. Das ist kein romantischer Satz, den wir mal so dahin schmettern, wie zu unserem Ehepartner, wenn wir ihn ganz doll lieb haben. Ach, ich würde sogar für dich sterben. Jesus will, dass wir die Bereitschaft in uns haben, tatsächlich unser ganzes Leben hinzugeben. Und ich würde mich nicht wundern, dass wenn bei dieser Aussage dieser Raum sich auf einmal um 50% reduziert. Warum würde ich mich nicht wundern? Nicht, weil ich der King bin, sondern weil ich selber merke, was das für mich bedeutet. Versteht ihr? Dass ich selber merke, Moment mal, ist das der Preis, Jesus nachzufolgen, in die Ablehnung zu kommen bei Menschen? Und es gibt Menschen unter uns, die diese Ablehnung in ihrer eigenen Familie, in ihrem eigenen Haus erleben. Wenn du das gerade erlebst, dass deine eigenen Eltern oder deine Kinder oder dein Ehepartner dich ablehnt für deinen Glauben, aufgrund deines Glaubens, du bist ein gesegnetes Kind Gottes in den Fußspuren Jesu Christi. Du bist kein Sonderling. Du bist nicht eine ungewollte Geburt. Du folgst, vielleicht weißt du es noch nicht, aber jetzt weißt du es. Du folgst Jesus auf Schritt und Tritt und erlebst das, was er selber erlebt hat. Vers 5 und 6. Keine Angst, wir gehen nicht bis Vers 29 in diesem Tempo weiter. Aber es ist eine Grundlage, die Jesus hier legt für uns, die sehr wichtig ist. Für unsere eigene Nachfolge werden es gleich noch sehen. Vers 5 und 6. Und er konnte, also nachdem er gesagt hat, es gibt Ablehnung in der Vaterstadt, in der Verwandtschaft und in seinem eigenen Haus, sagt dann Vers 5 und 6, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Wisst ihr, was interessant ist? Jesus ist irgendwie irritiert. Versteht das irgendwie nicht. Wie kann Jesus, der von anderen die Gedanken lesen kann, gibt ja Texte, wo er das beschreibt, so, was denkst du da gerade in deinem Herzen? Und auf einmal sagt, was die Menschen in ihrem Herzen denken. Irgendwie ist Jesus perplex. Jesus ist irritiert. Bestimmt auch betrübt über die Situation, dass er Ablehnung erfährt. Aber so irritiert und verwundert Jesus auch ist, Jesus lässt sich nicht beirren und zieht weiter. Widerstand, Zweifel, Verachtung dürfen nicht zum Rückzug oder zur Lähmung führen. Wenn du Ablehnung erfährst, selbst wenn du sagst, in meiner Familie ist alles tutti, wir verstehen uns gut, sind sogar alle Mitglieder hier in dieser Gemeinde, zum Beispiel Daniel mit seiner Familie, alle hier in der Gemeinde, voll die christliche Familie. Aber wenn du auf anderen Ebenen Ablehnung erfährst, wenn du mit Menschen zusammen bist, die dich aufgrund deines Glaubens irgendwie diffamieren oder sich von dir trennen, dann darf das nicht dazu führen, dass du irgendwie in eine Starre verfällst, in eine Lähmung und sagst, ich werf alles hin. Jesus hat das selber erlebt und er bleibt nicht einfach stehen, geht in sein altes Kinderzimmer in Nazareth und weint. Ja, er trauert, er ist irritiert, aber er sagt, okay, ihr wollt nicht, ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Wisst ihr, was interessant ist? Jesus hat ja immer die gleiche Strategie. Er erzählt den Menschen von der Liebe Gottes, aber von der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Er ruft sie dazu auf, dass sie ihr Leben verändern sollen, dass sie sich ihm anvertrauen sollen und ihr ganzes Leben in seine Hände legen sollen. Das hat er immer gemacht. Das ist ein ziemlich anspruchsvolles Ding. Wenn du das Menschen so zeigst, wenn du das Menschen so sagst, dann denken, Moment mal. Interessant ist, als Jesus in den Widerstand kommt, wo er angezweifelt wird für das, was er tut, nicht Folgendes tut, was viele unserer lieben, und Gott segne sie, unserer lieben Politiker manchmal tun. Dass er sich die Umfrageergebnisse in Nazareth anschaut und dass er genau hinhört, was wollen die Menschen hören. Denn ich möchte ja bei den Menschen sein. Ich möchte ja bei den Leuten, die mir besonders wichtig sind, meine Heimat, meine Familie. Ich möchte dort doch in eine gute Beziehung kommen, oder? Das ist doch ein Wunsch. Und der ist auch legitim, kann ich auch verstehen. Und Jesus könnte es auch verstehen. Aber Jesus sagt nicht, ich ende einfach meine Strategie und sage etwas anderes und sage das, was sie hören wollen. Sondern Jesus bleibt stehen und lässt sich nicht beirren und sagt, ich gehe an einen anderen Ort und werde genau das weitermachen, was ich tun will, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Das bedeutet für uns, dass auch wir, wenn wir reden, wenn wir leben, nicht darauf gucken können, meine Lieben, und das ist echt wichtig zu unserer Zeit heute, dass wir nicht in die Nachrichten schauen, in die Zeitungen, in Social Media, um zu überlegen, wie wir leben sollen. Das kann nicht die Lösung für uns sein. Jesus selber hat es nicht interessiert, was die Menschen um ihn herum über ihn dachten. Ihm war wichtig, gefällt's mein Reden und Leben? Gefällt es dem Vater im Himmel? Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Lest Zeitung, ja? Ihr sollt nicht irgendwie in einer komischen Sphäre schwimmen, sondern seid verwurzelt hier in Emmendingen und Umgebung, kennt die Leute, kennt die Zeitung. Ihr sollt wissen, was die Menschen beschäftigt. Aber das, wonach die Welt gerade läuft, sollte nicht unser Reden und unser Leben beeinflussen. Gottes Reich hat eigene Standards. Und wir werden immer mit den eigenen Standards Gottes unser Leben gestalten. Und wir werden immer mal mehr, mal weniger ein Anstoß sein für die Menschen um uns herum. Sie werden uns sagen, das kannst du heute so nicht machen, das kannst du heute so nicht sagen. Doch kann ich. Ich stehe hier und kann nicht anders, weil ich an den lebendigen Gott glaube und das Evangelium von Jesus Christus ist gültig zu jeder Zeit und in jeder Kultur. Du kannst meinetwegen gestern das sagen, morgen das sagen. Ich schaue, was sagt mir mein Herr, und das werde ich sagen und das werde ich leben und weiß, dass ich damit meinem Vater im Himmel Ehre erweise. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Leute, das ist der nächste Punkt der Kosten, die wir haben. Dass wir eben nicht einfach sagen, okay, Nazareth möchte jetzt eher, dass ich so lebe, dann lebe ich jetzt so. Wir werden das später sehen, dass Johannes der Täufer vor dem König Herodes steht und der ihn anklagt dafür, wen er geheiratet hat, nämlich die Frau seines Bruders, und sagt, das ist nicht rechtens. So wie du lebst, die Person, die du heiratest, mit der du intim wirst, das funktioniert so nicht. Das ist für Gott, das geht für Gott nicht. Das ist ein ziemlich heißes Thema heutzutage, oder? So, Ehe, Sexualethik. Wird dann richtig spannend, wenn wir Christen anfangen, unsere Stimme zu erheben und sagen, Jesus hat gesagt, und das ist unser Fahrplan. Und du wirst erleben, spätestens bei diesem Punkt, aus meiner Sicht frühestens bei diesem Punkt, dass die Menschen dich ablehnen und sie werden sagen, das ist ein Skandalon. Das ist skandalös, was du von dir gibst. Das geht nicht. Jesus setzt Standards. Und er sagt, es ist ein hoher Preis, mir nachzufolgen. Weil du in dem Augenblick sagst, nicht die Standards dieser Welt gelten für mein Leben, sondern die Standards Jesu. Okay, Vers 7. Das war das, was Jesus erlebt hat. Wir gehen weiter. In Vers 7 heißt es auf einmal, und Jesus ruft die 12, also seine 12 Jünger, herbei. Und er fing an, sie zu 2 und 2 auszusenden, also in Pärchen. Und er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. So, Jesus nimmt seine Jünger nach seinem Nazareth-Erlebnis. Er nimmt seine Jünger und sagt, so, meine Lieben, jetzt seid ihr dran, los. Geht in die Städte, geht in die Dörfer, geht ringsumher, so wie ich das auch gemacht habe, tretet in meine Fußstapfen und tut dasselbe wie ich. Ihr sollt den Menschen helfen, ihnen von Gottes Königreich erzählen und Menschen heilen und sie von bösen Geistern befreien. Und die Frage ist doch, warum ausgerechnet jetzt? Jesus hätte viele Möglichkeiten gehabt, schon vorher zu sagen, Jünger, los, und jetzt zu zweit, geht mal. Jetzt müsst ihr selber, ohne dass ich die ganze Zeit bei euch stehe, ihr müsst selber losgehen. Warum macht Jesus das ausgerechnet jetzt? Er macht es ganz bewusst in seinem Nazareth-Erlebnis, dass er sie mit diesem Eindruck herausfordert und sagt, so, und jetzt geht ihr mal los und mal schauen, was passiert. Und da stellt sich für mich folgende Frage. Das ist ziemlich herausfordernd, was Jesus von den Jüngern möchte. Da braucht man schon echtes Gottvertrauen. So auf Menschen zuzugehen und dann ihnen von Jesus zu erzählen, zu sagen, ich bete für dich und ich will sehen, dass du gesund wirst oder dass du von Bindungen befreit wirst. Das ist ziemlich mutig. Ich vermute, die wenigsten hier in diesem Raum haben innerlich gerade ihre Hand gestreckt. Ja, ich will das auch. Bitte wähle mich. Also ich glaube, ich werde also, würde mich wegducken, die anderen, ja, aber nicht ich. Mir stellt sich die Frage, Jesus, du hast so eine krasse Agenda. Du hast so eine krasse Mission. Bist du dir sicher? Bist du dir wirklich sicher, dass du diese 12 losschicken möchtest? Na, bei aller Liebe. Mit wem haben wir es hier zu tun? Was bislang im Markus-Evangelium, in den vergangenen 5 Kapiteln, was haben die Jünger, die Jesus jetzt losschickt, was haben die vorzuweisen? Was? Nix. Sie sind völlig in den Augen der Welt unqualifiziert. Kennen wir das? Auch Jesus war in den Augen der Welt völlig unqualifiziert. Die Jünger haben Jesus, wenn er gebetet hat, haben sie ihn unterbrochen. Anstatt zu sehen, was Gott möchte, waren sie sensationsgeil. Wir wollen das große Event. Jesus sagt, lass uns gehen. Hier habe ich keinen Bock, was zu machen. Sie zweifeln Jesus an. Sie hinterfragen Jesus sogar. Und nehmen ihn nicht für voll. Du fragst, wer hat dich berührt? Hier sind alle Menschen um dich herum und so weiter. Anstatt zu hören, Jesus, was hast du dazu zu sagen? Sie zweifeln ihn an. Sie hinterfragen ihn. Und das ist für Jesus der perfekte Augenblick, um zu sagen, los, geht. Das ist verrückt. Aber es ist eine Lektion für uns. Es ist eine Lektion, eine gute Nachricht für dich und für mich. Jesus sendet nicht ausreichend vorbereitete Nachfolger in seinen Dienst. Verstehst du diesen Punkt? Wenn du auf den Moment wartest, wo du zur vollkommenen Reife ausgebildet bist, wo du alle Antworten auf alle Fragen hast und dann werde ich Jesus dienen und mit Menschen über Jesus sprechen. Du wirst bis zu deinem Sterbebett nicht einmal deinen Mund öffnen. Du wirst, wenn du Jesus treu sein möchtest, wirst du immer in die Situation kommen, dass du das Gefühl hast, ich bin nicht vorbereitet. Die Sache, die jetzt gerade vor mir ist, ist für mich zu groß. Ich habe nicht alle Antworten. Glaubt ihr, dass ich alle Antworten habe? Ich möchte das manchmal glauben über mich. Aber die Wahrheit ist, dass es nicht wahr ist. Wachstum geschieht im Gehen, nicht im Sitzen. Ich hätte noch 20 Jahre weiter auf der Fachhochschule Theologie studieren können, aber es hätte zu keinem Wachstum geführt. Versteht ihr? Vielleicht wäre mein Kopf groß geworden, ja? Und ich hätte vielleicht, ich weiß nicht was, noch mehr in meinem Kopf. Also ich weiß da schon eine ganze Menge, was ich nicht weiß, ja? Aber aus Jesu Perspektive geht es nicht darum, dass du hier in den Reihen sitzt, bis du vollkommen ausgebildet bist und keine Fragen mehr hast, keine inneren Zweifel mehr hast und dann sagst, und jetzt kann ich mich trauen, was für Jesus zu machen. Jesus sagt, ihr seid eigentlich total unfertig. Los, geht und macht es. Macht das, was ich gemacht habe. Das ist krass. Das ist richtig krass. Denn Jesus war in den Augen von anderen unqualifiziert, aber er war qualifiziert. Die Jünger dagegen waren in den Augen der anderen auch unqualifiziert und sie waren es tatsächlich. Aber Jesus sagt trotzdem, geht. Ist nicht so, dass Jesus sagt, und das ist ja auch heute topmodern, sowas zu sagen, ich glaube an dich. Jesus glaubt nicht an uns. Jesus sagt, geh und glaub an mich. Verstehst du? Der Punkt ist nicht, Jesus hat so ein großes Vertrauen in meine Person als Waldemar, ich glaube an dich, dass du ein guter Pastor wirst. Das ist Mist. Ich hoffe nicht, dass Jesus an mich glaubt. Ich glaube auch nicht, dass er das tut. Er hat kein großes Vertrauen in mir. Ich brauche nur meine Gedanken sehen. Ich brauche nur meine Lässigkeit sehen, die ich allzu oft an den... Wie heißt das? Ja, als wenn ihr das auch sehen würdet. Dass ihr diesen Satz vollenden könnt. Eieiei. Jesus sagt, vertrau an mich. Er vertrau auf mich. Und ich rüste dich aus. Ich möchte euch Bilder zeigen aus Denzlingen. Dort wird die zukünftige Pastorenwohnung, in die ich dann einziehen darf, gerade gebaut. Schaut mal, das war das alte Gemeindehaus in Denzlingen. Da wird ziemlich malocht und da sind ziemlich viele Männer dabei, die tatkräftig unterwegs sind. Ich bin auch manchmal da. Ich bin ehrlich. Als ich den ersten Tag dorthin gegangen bin, ich versuche unter der Woche so oft wie ich kann, dorthin zu gehen. Als ich dorthin gekommen bin, habe ich Benjamin Mücher gesehen und Claudio und ich kam so in den Raum und habe so gefragt, ich bin ja eigentlich Pastor, ich bin ja Theologe, ja. Ich komme rein, so, wo ist das Wörterbuch? Wo sind die Bücher, die ich lesen kann, ja? Ich wollte zum Ausdruck bringen, hey Leute, ich habe hiervon keine Ahnung. Ja, ich bin handwerklich, ich würde nicht sagen zwei linke Hände, aber ich habe null Übung. Ich habe kein Training darin. Mein Vater würde jetzt so machen, weil er der perfekte Handwerker ist. Aber so ist das nun mal. Ich habe keine Übung. Und ich kam in den Raum rein, habe gesehen, was die Männer da machen. Claudio, der ist ein Flitzebogen. Zack, 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 zack. 1, 2, 3. Ich denke so, oh, die werden gleich alle sehen, dass ich keinen Plan habe. Dass ich, vor allem wenn Wolfgang dann mir irgendwas erklärt und sagt, also, er ist ein ziemlich guter Lehrer. Er möchte, dass man auch versteht, was man da tut. Und dann erklärt er ihm, deswegen machen wir die Wände so und so. Und dann hat das zur Konsequenz und so weiter. Und ich schaue ihn immer an. Und dann ist er fertig. Und ich fühle mich so, vielleicht kennt ihr die Situation von früher noch, wie ein Praktikant, der denkt, jetzt darfst du nicht mit dem Kopf schütteln, sondern einfach nur nicken. Hast du verstanden? Ja. Und in dem Augenblick, ich habe es den Männern schon gesagt, habe ich so gedacht, vielleicht sollte ich auf das Amen in der Gemeinde auch nicht so viel Wert legen, wenn ich frage, ob jemand was verstanden hat und alle Amen sagen, heißt vielleicht auch gar nichts. Ja, ihr seht, ich schaue nicht so aus, als wenn ich den krassen Durchblick hätte. Aber man wächst im Gehen. Zu Anfang musste mir Wolfgang noch zeigen, okay, das ist eine Flex, keine Sorge, ich überspitze ein bisschen, ich weiß schon, was eine Flex ist. Aber und am Anfang habe ich, glaube ich, für einmal flexen, weiß ich nicht, wie viele Minuten gebraucht. Wolfgang hat sich wahrscheinlich, was macht er da im Nebenraum? Ich wollte es halt perfekt machen und so weiter. Und dann musste ich das immer wieder machen. Und später war ich zack, zack, zack. Du brauchst 4, alles klar, ich komme gleich wieder. Und dann kam ich mit 4 solchen Trägern an und es war super. Am nächsten Tag mussten sie nichts korrigieren. Yes! Ja. als ich da am Arbeiten war, habe ich über meine Predigt nachgedacht. Und habe gemerkt, Gott beruft die Unqualifizierten. Und wir können was machen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott uns nicht alleine losschickt, sondern zu zweit, dass wir einander helfen, dass wir voneinander lernen, dass wir aufeinander Acht geben und vor allem gerade im christlichen Dienst. Jesus gibt uns alles das, was wir brauchen. Auch wenn wir denken, es ist doch mangelhaft. Das kann doch jetzt nicht sein. Jesus gibt uns. Und das habe ich so in diesen Tagen so erlebt, als ich mit diesen ganzen Werkzeugen hantiert habe. Ich habe auch einen Akkubohrer, aber ich glaube, ich habe den ersten in meinem Leben 2-mal aufladen müssen. Das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Kommt nicht so sehr darauf an, was ich schon kann und was ich nicht kann. Ich gehe hin, hab Muffen und Sausen. Die werden gerade merken, und das ist kein tolles Gefühl, das sage ich euch. Wisst ihr, ich bin gewohnt, hier vorne zu stehen, alle schauen und hören zu. Kommen immer mit den Fragen und oft habe ich Antworten, manchmal nicht. Man ist in einer Leitungsposition und es tut gut, irgendwie zu wissen, man hat alles im Griff. Und auf einmal komme ich in eine Situation, dort, wo meine Brüder um mich stehen. Eigentlich bin ich immer ihr Leiter und jetzt brauche ich Hilfe. Das war ein komisches Gefühl. Habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Aber Leute, es war gut. Es demütigt mich. Es demütigt mich, justiert mich wieder korrekt, macht mich vielleicht nochmal einen Schritt kleiner, zu sehen, hey, in anderen Bereichen brauche ich Hilfe, wo andere Männer, und bestimmt gibt es auch hier handwerkliche Frauen, die besser sind als ich, die mir vorangehen können. Und das ist okay. Es ist in Ordnung. Und das fasziniert mich an dieser Lektion, die wir hier lernen. Meine Lieben, ich bin gerade am Hadern, wie es weitergeht. Gebt mir einen kurzen Augenblick. Okay, eigentlich habe ich noch einiges dazu zu sagen, das werden wir verschieben. Ich möchte aber mit einem letzten Block mit den Versen 8 und 9 schließen. In Vers 8 und 9 heißt es, also nachdem er gesagt hat, dass er sie zu zweit aussendet, ihnen Vollmacht gibt, und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nahmen, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden, und zieht nicht 2 Unterkleider an. Also, die haben wirklich wenig dabei. Die mussten sich quasi von Haus zu Haus schlängeln, ja. Das erinnert mich ein bisschen so an die Flüchtlingssituation. Das ist nicht attraktiv. Und keine Sicherheiten zu haben. Noch nicht mal zwei Unterkleider. Das war dafür da, zwei Kleider zu tragen, dass wenn sie nachts schlafen sollten, unter freiem Himmel, dass sie noch ein zweites Kleid haben konnten, um sich zu wärmen. Und ich sage, braucht ihr nicht. Weg. Weg. Ihr wollt nachts warm schlafen? Vertraut mir aber. Das zweite Unterkleid. Auch weg. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Das kannst du mitnehmen. Ein Stab ist okay. Ein Gürtel. Ein Gürtel kriegst du. Aber die Münze im Gürtel, her damit. Eieieiei. Das ist hart. Das ist fies. Die Jünger werden nicht mit äußerlichen Sicherheiten ausgestattet, sondern wenn man sich anschaut, wie sie da rumlaufen und für Jesus im Einsatz sind, sieht man, sie sind 100% abhängig. Sie sind abhängig und haben keine Lebenssicherheiten. Was möchte Jesus damit? Wisst ihr, Jesus hat alles beim Vater gehabt. Er hat alles gehabt beim Vater im Himmel und ist hierher gekommen, hat sich selbst entäußert, hat alles niedergelegt, alle Rechte, die er hätte, und kam als Zimmermann daher, als mittelloser Mann und zeigt, Leute, folgt mir nach. Ihr könnt alle Dinge abgeben. Ihr braucht Gottvertrauen. Seid ihr bereit, Gott zu vertrauen und eure Sicherheiten loszulassen? Und ich möchte an uns ein Wort richten. Wenn du leicht schläfst, wach jetzt auf. Viele Menschen haben die Gewohnheit, vieles anzuhäufen. Nehme ich da nicht raus. Viele von uns haben die Gewohnheit, alles anzusammeln. Mehr. Das genügt nicht, das reicht nicht. Ich brauche mehr und mehr. Und einige stürzen sich da so in ein Fahrwasser, dass sie in eine Krise kommen und die Dinge, die sie haben, nicht mehr überblicken können. Sie über ihren Kopf vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes hinauswachsen und ohnmächtig davor stehen und sich fragen, was ist das eigentlich alles? Aber sie kommen nicht in die Trennung dieser Dinge, haben eine Angst, sich von diesen Dingen zu lösen. Und ich frage mich, in Anbetracht unserer Passage, und vielleicht war ein Jakobus oder ein Johannes auch so einer, der anhäuft und festhält. Und ich frage mich, woher kommt die Trennungsangst unter uns? Und ich kenne nicht jede Lebenssituation, die in diesem Raum ist. Ich bin kein Psychologe, dass ich da auf jede Situation die passende Antwort habe. Aber das eine weiß ich. Wenn Jesus ausstattet, wenn Jesus gibt, wenn Jesus beschenkt, werde ich automatisch in die Lage versetzt, loszulassen. Jesus ist in der Lage, dein Ein und Alles zu sein. Er versetzt dich in die Lage, dass du sagst, Jesus, ich habe dich, ich brauche sonst nichts mehr. Und ich möchte dich fragen, wenn du das selber in deinem Leben erlebst, du musst nicht deine Hand dazu heben, das musst du ausmachen, musst du auch nicht mir erzählen. Aber wenn du merkst, du hast die Befürchtung, dass du dich nicht trennen kannst. Jesus lebt es mit den Jüngern vor und wisst ihr, was das Spannende ist? Er sagt nicht zuallererst, alles weglassen und nur Sandalen und Stab und so weiter. Minimalistisch. Bevor er das von ihnen erwartet, heißt es in unserem Text in Vers 7, er hat ihnen etwas gegeben. Vollmacht. Autorität. Das kannst du vergleichen wie mit einem Polizisten. Haben wir einen Polizisten unter uns? Okay. Wie ein Polizisten, wenn er unter uns sitzen würde, hätte er null Autorität. Aber wenn er seine Uniform anlegt, automatisch hat er Autorität, weil ihm etwas gegeben wurde. Und um durchzukommen, um seinen Auftrag zu erfüllen, braucht er nicht viel. Er braucht seine Uniform. Er muss es anziehen. So wie Pastoren hier teilweise solche Dinger hier haben. Ja. Und damit hat man Autorität. Und Jesus gibt uns Autorität. Jesus gibt uns Vollmacht, um unseren Auftrag zu erfüllen. Es ist eine Art Mantel Jesu Christi, den er über uns legt. Und er sagt, wenn du so ausgestattet bist, wenn du so viel bekommen hast von mir, was brauchst du das andere noch? Brauchst du das? Schau mal, was du von mir bekommen hast. Und ich frage dich, ich frage uns, und das ist meine letzte Frage, bevor wir zum Abendmahl kommen. Was sind deine Lebenssicherheiten, die du festhältst? Johannes Calvin hat gesagt, ich habe für Christus alles aufgegeben. Und was habe ich gefunden? Ich habe alles in Christus gefunden. Wenn wir heute Abendmahl feiern, dann können wir auch das, was wir so stark in unseren Händen festhalten, können wir vom Kreuz bekennen und sagen, ich brauche es nicht mehr festhalten, weil ich alles in Jesus finde. Und ich möchte euch Mut machen, Jesus zu vertrauen und euch von den Dingen zu trennen, die euch lähmen und negativ ummanteln wollen. Amen.